Wir kommen zum fünften Punkt auf dem Manuskript, dem Zettel, den Sie haben. Wir ringen vielleicht noch immer mit der Frage, war es dann wirklich nötig, dass Jesus seine Jünger verlässt? Und ich glaube jetzt, obwohl wir vielleicht theoretisch jetzt schon durchaus gesagt haben, gut, eine neue Realität muss geschaffen werden, ein neuer Zugang zu Gott muss geschaffen werden, wirklich diese Verbindung zu Gott. Aber gibt es denn nicht auch ein Leben mit Jesus, wenn er nicht gegangen wäre? Und ich glaube jetzt hier, das Ende dieses Kapitels zeigt jetzt schon, wie ohne dass Jesus gen Himmel gefahren ist, wie auch unser Leben aussehen würde. Wie schwach, wie armselig und wo wir ganz bestimmt nicht, wie anfangs in diesem Kapitel beschrieben, den Verfolgungen und den Trübsalen widerstehen könnten, ohne Jesus zu verleugnen. Denn hier deutet Jesus jetzt als fünftes den Erfolg seines Wegganges an und den Erfolg deutet er an aufgrund der Niederlage, die vorerst vorliegt. Jesus kündigt an, dass erst durch seinen Weggang sie zum wahren Glauben, wahren Frieden und wahren Sieg durchbrechen werden. Wir lesen hier in Vers 29 bis 30, nämlich die Armut über die Armut des von den Jüngern angekündigten Glaubens. Wie armselig die Jünger dastehen würden, wenn nicht durch etwas ihr Glaube noch gestärkt wird, wie wir heute Abend sehen. Johannes Kapitel 16, Vers 29 bis 30, da sagten seine Jünger, siehe, jetzt redest du offen und brauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand frage. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Und das war ja sicherlich das Ziel des Lebens Jesu Christi, Menschen davon zu überzeugen, dass er vom Vater gekommen ist. Er ist dieses Brot, was herabgekommen ist in diese Welt. Und das war sein Ziel, dass Menschen daran glauben, dass er der vom Vater gekommene ist. Man könnte sich jetzt freuen und sagen, ja, die Jünger, es ist durchgedrungen. Die Jünger sind überzeugt von der Identität Jesu Christi. Sie sind gläubig. Aber wie so oft in diesem Johannesevangelium redet Johannes davon, dass Menschen glauben, nur um dann später klarzustellen, dass sie doch nicht wirklich richtig geglaubt haben. Denn wir lesen dann weiter in Vers 31 bis 32, Jesu Ernüchterung über den Glauben der Jünger. Ihm ist bewusst, wenn er hier sagt, Jesus antwortete, jetzt glaubt ihr? Jetzt glaubt ihr? Ihr meint zu glauben? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Er macht es deutlich, dass das, was in wenigen Stunden, Tagen geschehen wird, ihr werdet mich alle verlassen. Kein einziger wird zu mir stehen. Ihr werdet euch verschanzen, ihr werdet mich verleugnen. So sieht es aus mit eurem Glauben. Etwas muss geschehen. Ich muss weggehen, damit dieser Glaube, den ihr meint zu haben, wirklich reift zu dem wahren Glauben. Und dann schließen wir dieses Kapitel mit dem Punkt C. Jesu Verheißung, dass er mit seinem Weggang die Welt überwinden wird und somit sie zum wahren Glauben, Frieden und Sieg durchbrechen werden. Da lesen wir in 16, Vers 33, solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er redet hier jetzt schon in der Vergangenheitsform, als ob er die Welt schon überwunden hat. Nein, es ist das Kreuz, es ist die Auferstehung, es ist die Himmelfahrt, durch die er diese Welt überwinden würde. Aber für ihn war es schon Fakt, er hat die Welt überwunden. Er wusste, dass das, was er vorhat, wird funktionieren, es wird triumphieren und er vermittelt seinen Jüngern damit, dass in seinem Triumph auch der Triumph und der Durchbruch seiner Jünger liegt. Und das bringt uns genau zu diesem nächsten Kapitel. Hier in diesem nächsten Kapitel fängt Jesus nämlich jetzt an zu beten. Vieles von dem, was er in dieser Abschiedsrede gesagt hat, das verfasst er jetzt in ein Gebet und bringt es vor Gott, den Vater. Und weiterhin in diesem Gebet redet er ständig in Vergangenheitsform. Er redet ständig von etwas, was noch nicht die Realität ist, dass es schon geschehen sei. Das ist das Gebet eines Überwinders. Es ist jemand, der vorausschaut und sagt, das, was Gott verheißen hat, das wird auch geschehen. Das, was Gott mir als Auftrag gegeben hat, das wird auch gelingen. Und sicherlich hier, Jesus steht kurz vor dem Tod, wo man denken könnte, der größten Niederlage. Aber er denkt über sich selbst und er betet und er spricht und er verheißt, dass er ein Überwinder ist. Und genau da packt es auch an in unserem Leben. Jesus hat jetzt hier so vieles in Aussicht für uns gestellt, dass wir Zugang zum Vater haben, dass wir diesen wunderbaren Zugang im Gebet haben, dass wir ein neues Leben in ihm haben und so weiter und so fort. Dass wir die Mission Jesu Christi fortführen, dass wir Freude haben, dass wir die Liebe Gottes erfahren, dass wir den Sieg erfahren, dass wir Früchte für den Herrn bringen. Aber dann schauen wir auf unser Leben und wir sehen Trübsal, wir sehen Verfolgung, Krankheit, Hass, Anfechtung, Prüfungen, der Kampf gegen die Sünde. Und Jesus will genau das, was er hier tut, dass das auch Realität wird in unserem Leben. Dass wir als Überwinder denken. Dass wir jetzt schon den Sieg, der vor uns liegt, die Krönung davon wäre, dass wir eingehen in die Ewigkeit und dort in der Gegenwart Gottes in diese Beziehung des Vaters und des Sohnes mit einsteigen. Und das ist ja auch das, wo dieses Kapitel 17 unser Herr verlässt. In Kapitel 17, es endet in diesem Gebet, dass die meinen auch bei dir sind. Dass die meine Jünger meine Herrlichkeit sehen. Das ist also das Ziel. Das ist das, wo wir angelangen werden in diesem Gebet. Und als solches sollen wir leben. Diese Realität, am Ende haben wir den Sieg. Am Ende wird das, was Gott verheißen haben, wirklich umgesetzt. Auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Wir leben als Überwinder. Nun, dieses Gebet, was vor uns liegt, wird oftmals das hohepriesterliche Gebet genannt. Weil Jesus hier eintritt für seine Jünger, wie ein Hohepriester eintritt für sie. Aber wenn wir uns das genau angucken, eigentlich, was Jesus hier tut, ist, dass er sich ganz dem Herrn, dem Vater hingibt. Dass er sich ganz hingibt der Mission, dem Auftrag, den der Vater ihm gegeben hat, und dass er dafür bittet, dass er diese Mission bis zum Ende durchführt. Und in derselben Hinsicht übergibt er nicht nur sich selbst, heiligt und weiht er sich nicht nur selbst dem Herrn, sondern er weiht auch seine Jünger. Von daher, vielleicht ist der Titel für dieses Gebet sehr viel besser. Die Hingabe Gottes, Jesu, seinem Vater und die Hingabe Jesu, dem Vater, also ein Hingabegebet. Jesus betet jetzt für den Erfolg seines Weckers. Und wie ich gesagt habe, er ist sich bewusst, es wird gelingen, was er sich vorgenommen hat. Wir müssen jetzt ein bisschen schneller vorangehen. Wir kommen zu Kapitel 17, Verse 1 bis 5, wo wir sehen, dass Jesus zuerst einmal für seine eigene Verherrlichung betet. Die Verherrlichung des Sohnes wird dann zur Verherrlichung des Vaters führen. Die Verherrlichung des Sohnes dient der Verherrlichung des Vaters. Davon lesen wir hier gleich in den ersten zwei Versen. Solches redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, auf das er ewiges Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Immer wieder hatte Jesus betont, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist. Jetzt aber sagt er, die Stunde ist gekommen. Die Stunde ist gekommen, dass er ans Kreuz geht und dass er den Höhepunkt seiner Mission hier auf Erden ausführt. Was war dabei, was ihn angespornt hatte? Es war nicht seine eigene Verherrlichung. Es war nicht, sich selbst groß darzustellen. Nein, für ihn war der Inhalt und das Ziel seines Lebens die Verherrlichung des Vaters. Nun, der Sohn selbst bittet auch, dass er selbst verherrlicht wird. Aber selbst diese Verherrlichung diente nur dazu, dass auch der Vater durch ihn verherrlicht wird. Der Vater hat seinen Sohn verherrlicht, indem er ihm Autorität über alle Menschen gegeben hat. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und darin liegt seine Verherrlichung. Er einzig und allein hat die Autorität, den Menschen zu Gott zu bringen. Wie wir dann weiter lesen, diese Autorität zeigt sich nämlich darin, dass der Sohn denen ewiges Leben gibt, die der Vater dem Sohn gegeben hat, indem er sie in die wahre Erkenntnis des Vaters führt. Und das ist ja ewiges Leben. Wenn er die Vollmacht hat, ewiges Leben zu geben, dann hat er die Vollmacht, Menschen in die wahre Erkenntnis Gottes zu führen, wie wir gleich sehen, denn das ist ewiges Leben. Und so schließt sich der Kreis. Denn wenn Menschen wirklich Gott erkennen, durch das ewige Leben, was sie durch Jesus Christus bekommen haben, von daher ist diese Autorität, diese Vollmacht, Menschen das ewige Leben zu geben, letztendlich wieder etwas, was den Vater verherrlicht. Denn diejenigen, die das ewige Leben erhalten, verherrlichen Gott den Vater. Der Heilige Geist ist mittendrin in diesem Kreis der Verherrlichung, denn er ist es ja, der unsere Augen öffnet für die wahre Erkenntnis des Vaters. Und somit sehen wir hier, wie die Verherrlichung des Sohnes der Verherrlichung des Vaters dient. Und ich denke einfach mal hier, was ist eine Anwendung für uns? Das war's. Alles, worum sich das Leben Jesu Christi gedreht hat. Die Verherrlichung des Vaters. Was für ein Ansporn für uns. Wie bringt uns das zum Denken? Dient mein Leben zur Verherrlichung Gottes? Es ist das, was mir am Herzen liegt. Der Westminster Katechismus eröffnet mit der Frage, was ist das höchste Ziel des Menschseins? Und die Antwort lautet, Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen. Haben wir diese grundlegende Frage in unserem Leben schon richtig hinbekommen? Jesus, alles, was er hier auf Erden getan hatte, sollte der Verherrlichung des Vaters dienen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Das ewige Leben dient der Verherrlichung des Vaters. Diese Definition gibt Jesus hier in diesem Gebet in Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben ist es, den Vater und den Sohn zu erkennen. Und in diesem ewigen Leben geht es nicht so unbedingt darum, dass es ein Leben ist, was ewiglich anhält, sondern es ist ein Leben, was aus dem persönlichen Kennen des ewigen Gottes entspringt. Ewiges Leben ist es, den ewigen Gott zu kennen. Und ewiges Leben ist nicht nur etwas, was in der Zukunft liegt. Im Johannesevangelium haben wir jetzt immer wieder gesehen, das Leben, was Jesus hier ewiges Leben nennt, ist das Leben, was heute anfängt. Es ist das Leben, dieses neue Leben, diese neue Realität, in die ich in Jesus Christus durch den Heiligen Geist hineinversetzt werde. Es ist das Leben im Überfluss. Und letztendlich lässt es sich zusammenfassen als ein Leben, was aus der Erkenntnis Gottes heraus gelebt wird. Und was natürlich dann in aller Ewigkeit seinen Höhepunkt erlangt, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind und dort Gott erkennen, wie er wirklich ist und wirklich ihn noch zu einem sehr viel höheren Grade kennen. Schon im Alten Testament wurde ja der neue Bund hiermit beschrieben. Das ist einer der Beschreibung und einer der Wesenszüge dieses neuen Bundes, den Gott seinem Volk verheißen hat, den jetzt momentan die Gemeinde Jesu Christi erlebt. Hier lesen wir im Jeremia 31, Vers 34. Jeremia 31, Vers 34. Und es wird niemand mehr seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. In diesem Gebet deutet Jesus also an, der neue Bund, er ist hier in Kraft getreten. Ein Leben in der Erkenntnis Gottes. Ewiges Leben, neues Leben, wo wir Sieg über Sünde haben. Und denken wir doch einmal, vielleicht nehmen wir uns mal ein paar Beispiele vor und erkennen, wie wahrhaftig das christliche Leben sich zusammenfassen lässt als ein Leben in der Erkenntnis Gottes. Ich habe mit Angst zu kämpfen. Angst. Was für einen Unterschied macht Gott in der Angst? Wenn ich wirklich Gott kenne, so lesen wir im 1. Johannes zum Beispiel, dass es die Liebe ist, die die Angst austreibt. Ich habe Angst vor der Zukunft. Aber wenn ich wirklich Gott kenne, dann weiß ich, er ist Herr der Zukunft. Ich habe Angst um die Umstände in meinem Leben. Und ich weiß, Gott ist größer als diese Umstände. Und nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, wie wir am Ende vom Römerbrief lesen. Dann nehmen wir an, ich habe zu kämpfen mit Rache. Wo kommt da das neue Leben, dieses ewige Leben in Jesus Christus hinein? Das ist die Gewissheit. Ich muss nicht mehr mich selbst rächen. Ich muss nicht selbst in meinem Jähzorn dafür sorgen, dass Dinge begleicht werden, beglichen werden. Denn im Römer Kapitel 12 ist diejenigen, die mit Jesus Christus verbunden haben, diese Hoffnung, dass Gott sagt, mein ist die Rache. So dass ich durch Jesus Christus und in Jesus Christus, durch diese Erkenntnis Gottes, dass er am letzten Tage alles begleichen wird für mich, habe ich die Gewissheit, dass ich, wie es im Römer 12 beschrieben wird, Böses mit Guten überwinden kann. Aber es ist fest verankert mit meiner Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis Gottes, die sich in Jesus Christus eröffnet. Oder nehmen wir noch ein letztes Beispiel. Ich bin verbittert. Wie kann nur mir ausgerechnet dieses Schicksal geschehen? Und auch hier, in Jesus Christus, in meiner Gotteskenntnis, erkenne ich, dass alles zu meinem Besten mitwirkt. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann heißt es weiter, diejenigen, die Gott verwandeln will in das Ebenbild Jesu Christi. Wo Jesus Christus mehr und mehr Form annimmt in mir. Die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis seiner Pläne für mein Leben, die sehr viel höher sind als das, was ich mir jemals erdenken könnte. Darauf lasse ich mich ein. Die Erkenntnis Gottes ist Leben, ewiges Leben. Und es ist durch Jesus Christus, dass wir Gott kennen. Und letztendlich verherrlicht es Gott. Es macht Gott groß in meinem Leben. Gott wird verherrlicht, wenn ich in dieser Erkenntnis, die ich durch Jesus Christus aus dieser Erkenntnis heraus lebe. Machen wir weiter mit der Verherrlichung des Vaters. Als Punkt Nummer C sehen wir dann, der Sohn nimmt teil an der Verherrlichung des Vaters. In den Versen 4 bis 5 lesen wir, ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Eine Herrlichkeit voll von Gnade und Wahrheit. Jesus wollte noch diesen letzten Schritt gehen, damit durch seine Kreuzestat und durch seine Auferstehung und durch seine Himmelfahrt wirklich die Gnade Gottes noch größer klar gemacht wird und bewusst gemacht wird der Welt. Dass die Wahrheit noch weiter verkündigt wird. Und dann würde er in die Ewigkeit eingehen. Dann würde sozusagen das, was er, als er sich entäußert hat, um in diese Welt zu kommen, all das, was er hinter sich hinterlassen hat dort im Himmel, all das würde er wieder zurückerhalten. Er würde zurückgehen zum Vater. Und diese innige Beziehung der Liebe, der Intimität, der gegenseitigen Liebe und Verherrlichung, in diese würde er jetzt zurückkehren. Es ist diese Beziehung, die er schon seit vor Beginn der Schöpfung gehabt hatte. Was wir also jetzt hier lesen, ist wahrscheinlich einer wirklich der tiefschürfendsten Punkte, den wir in der Bibel haben. Etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Diese Beziehung zwischen Vater und Sohn und Heiligen Geist von Ewigkeit bis in alle Ewigkeit. Wir können diese Beziehung nicht verstehen. Aber danach hat Jesus sich gesehnt. Und er hat gesagt, wenn es bedeutet, dass ich mein eigenes Leben gebe, wenn es bedeutet, dass ich vom Vater verlassen bin, um dann wieder zurückzukehren in diese Ewigkeit, ich werde keinen Gehorsam scheuen, um diese Beziehung wieder zurückzuhaben. Das Erstaunliche ist, dieses Gebet endet, dass Jesus dafür betet, dass auch wir, die Gläubigen, mit eintauchen in diese Beziehung der gegenseitigen Verherrlichung und Liebe der Dreieinigkeit. Dafür hat Jesus gebetet. Und ich denke einmal, wenn wir wirklich verstehen, was uns dort im Himmel erwartet, dann sollten auch wir kein Gehorsam scheuen, nichts, wozu Gott uns berufen hat, um das zu erleben. Wo Jesus selbst sagt, wenn dein Auge dich daran hindert, in das Reich Gottes einzugehen, dich daran hindert, eines Tages dort in dieser Beziehung zwischen Vater und Sohn und Heiliger Geist mit einzutauchen, dann reiß es aus. Dann schneide dann ab, was auch immer es kosten mag, gib es auf, damit du teilhast an dieser ewigen Herrlichkeit. Das war Jesus. Er hat alles hingelegt, dafür zurückzukehren in diese Herrlichkeit, die er einst hatte. Möge der Heilige Geist uns dahin hineinleiten, dass auch wir unsere Augen gerichtet haben auf das, was dort für uns bereitet ist, als Jesus gesagt hat, ich gehe zum Vater und bereite euch eine Stätte. Und so betet Jesus jetzt nicht nur seine eigene Hingabe, sondern er betet auch für die Hingabe der Jünger in den Versen 6 bis 19. Denn Jesus beschreibt jetzt, was seine Jünger Jesus beschreibt dann zuerst einmal in den Versen 6 bis 11, was seine Jünger, für die er betet, von der Welt unterscheidet. Und wir sehen also hier jetzt wieder diese klaren Kontraste derjenigen, die Gott kennen. Derjenigen, die anerkannt haben, dass Jesus vom Vater gekommen ist, diejenigen, die an den Sohn glauben, diejenigen, die den Sohn und den Vater verherrlichen, im Gegensatz zu denjenigen, die Gott nicht erkannt haben, die nicht dieses ewige Leben haben, diejenigen, die nicht anerkannt haben, dass Jesus vom Vater gekommen ist, diejenigen, deren Leben sich nicht darum dreht, den Vater zu verherrlichen. Klare Kategorien. Und es ist für diejenigen, die seinen, die der Vater ihm gegeben hat, dass er jetzt dieses Gebet der Hingabe betet. Johannes 17, Vers 6 bis 11. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Wollen wir auf diesen Text nicht unbedingt jetzt weiter eingehen, diese Beschreibung. Kommen wir gleich zu dem eigentlichen Gebet, diesem Gebet für die Bewahrung seiner Jünger, welches Jesus jetzt hier in den Versen 11 bis 16 betet. Heiliger Vater, Vers 11, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Bewahre sie in deinem Namen. Als ich bei ihnen in der Welt war, erhielt ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, damit sie meine Freude vollkommen in sich haben. Also hier wiederholt sich wieder diese Freude. Die Freude, die aus der Traurigkeit hervorkommt. Und dass diese Freude jetzt vollkommen wird, dafür betet er. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Argen, vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Jesus macht es deutlich hier. Er ist es, der uns in diese Welt gesandt hat. Und somit sieht er jetzt die Seinen auch nicht mehr als solche, die von der Welt sind. Sie sind nicht von der Welt, wie auch der Vater, wie auch der Sohn nicht von der Welt ist. Wofür bittet er jetzt? Wo er sagt, nimm sie nicht heraus. Ja? Jesus hat uns nicht dazu berufen, uns in eine Subkultur, christliche Subkultur zurückzuziehen. Nein, er hat gesagt, ihr seid berufen, in der Welt zu sein, in der Welt als ein helles Licht zu leuchten, so wie auch ich, Jesus, ein helles Licht in dieser Welt gewesen bin. Und wie sieht diese Bewahrung aus? Bewahre sie in deinem Namen. Bewahre sie in dem Wort, was ich ihnen gelehrt habe, was ich ihnen gegeben habe. Nun, Jesus selbst sagte, ich bin es, der sie bisher bewahrt hat. Und vielleicht können wir das mal nachlesen. Wie war es, dass Jesus sie bewahrt hat? Wie sah das aus, dass sie in dem Wort Jesu verharrt sind und deshalb nicht dem Bösen zum Opfer gefallen sind? Da können wir nachlesen in Johannes Kapitel 6, Vers 67 bis 71. Johannes 6, 67 bis 71. Jesus redet hier im Johannes Kapitel 6 nach der Speisung der 5000 davon, dass er das Brot aus dem Himmel ist. Und dass es Salben, dass die Menschen sein Brot essen und sein Blut trinken, können sie nicht Anteil haben an diesem ewigen Leben, das er gekommen ist zu geben. Knallharte Worte. Knallharte Worte. Viele Menschen sind weggegangen. Und doch seine Jünger haben sich darauf eingelassen, haben gesagt, das ist es. Wir müssen sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Und da sprach jetzt Jesus hier in Vers 67 zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Und da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Petrus und die Jünger hatten nirgendwo anders hinzugehen. Sie haben erkannt, selbst wenn es harte Worte sind, die er hier redet, das ist das Leben. Er hat das ewige Leben und das wollen wir. Wir können nicht in die Welt gehen. Ja? Klar, wir gehen nicht in der Welt und suchen danach zum Leben, sondern wir suchen danach bei Jesus Christus. Und das war es, wie sie bewahrt wurden. Sie haben erkannt, dass der Sohn des lebendigen Gottes, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Dass er also einen Namen vom Vater bekommen hat. Dass er das Wort des ewigen Lebens hatte. Dass diese Worte, welches viele von sich gestoßen haben, wo viele gesagt haben, das können wir nicht nehmen, dass gerade in diesem exklusiven Wort das Leben war. Jetzt, wo Jesus von ihnen geht, betet Jesus, dass er dass es weiterhin der Name Gottes und das Wort Gottes ist, was sie bewahrt. Das Interessante ist hier, Jesus sagt nicht, bewahre sie durch deinen Namen. Alles, wofür dein Name steht. Ja, Gott, du bist ein barmherziger Gott, du bist ein allmächtiger Gott, du bist ein treuer Gott. Und wofür auch diese Eigenschaften noch stehen mögen. Er hat nicht gesagt, bewahre sie durch deinen Namen, bewahre sie durch das, was dein Wesen ist, wofür du stehst. Sondern er sagte, bewahre sie in deinem Namen. Lokativum. Er sagt, bewahre sie, dass sie treu bleiben deinem Namen. Bewahre sie, dass sie alles das, was ich über dich, Vater, offenbart habe, dass sie dem treu bleiben. Das ist es letztendlich, was sich gezeigt hat bei den Jüngern, damals in Kapitel 6. Und das ist es, was jetzt hier der Vater, der Heilige Vater, weiterhin tun muss, dass sie seinem Wort, seiner Offenbarung durch den Sohn treu bleiben. Und es ist diese Treue wiederum, die sich in der Einheit der Jünger zeigen wird. Diese Einheit ist nur möglich, wenn sie in Treue bei der gnädigen Selbstoffenbarung Gottes bleiben. All das, was sie über den Vater erkannt haben durch Jesus Christus, da mussten sie bei bleiben. Und das würde sie auch zur Einheit bringen. Nun, es ist, dass er zu Gott als dem Heiligen Vater kommt mit diesem Anliegen. Ja. Der Vater ist es, von der alle Heiligkeit ausgeht. Wenn er andere heiligt, dann zieht er sie mit ein in diese Heiligkeit, in die Absonderung Gottes. Und das bringt uns dann auch schon zu dem zweiten Anliegen. Er kommt also hier zu Gott, dem Vater, als den Heiligen, den Vater, den Heiligen Vater. Und auch das bringt uns zurück zu Johannes Kapitel 6, Vers 44, wo wir lesen, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Letztendlich, wofür Jesus also hier betet, ist, Herr, bleibe dieser ziehende, absondernde, heiligende Gott weiterhin, auf dass sie in deinem Namen bleiben. Dass sie sich sagen, wo sollen wir sonst anders hingehen? Gott hat wahrhaftig das Leben für uns, was sie wirklich lohnt. Er hat das Leben, in dem ich Sieg haben werde über die Sünde. Er ist die Wahrheit. Er hat die Gnade. Diese Zugkraft Gottes, dass sich die zeigt in den Leben der Jünger, auf dass sie nicht, wie wir anfangs in Kapitel 16 gelesen haben, Jesus verleugnen und vielleicht den Rücken ihm zukehren. Das ist es, wofür Jesus hier betet. Und das bringt uns dann auch zu dem zweiten Anliegen, was Jesus vor dem Vater bringt. Denn Jesus betet jetzt auch für die Heiligung seiner Jünger. Nicht nur die Bewahrung seiner Jünger, sondern auch die Heiligung seiner Jünger. Da heißt es in Vers 17 bis 19, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch sich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Jesus selbst hat sich zuerst einmal geheiligt. Er hat sich selbst hingegeben. Er war drauf und dran, ans Kreuz zu gehen. Und seine ganze Hingabe, seine ganze Absonderung für diesen besonderen Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, an Tage zu legen. Aber jetzt betet er den Vater, dass diese Jünger, die seine Mission, seinen Auftrag hier weiter erfüllen sollen, dass auch sie geheiligt werden, auf dass auch sie sich ganz dieser Aufgabe hingeben. Auch hier wieder beten wir also, bittet er darum, dass der ziehende Vater, der Heilige Vater, seine Jünger heiligen würde. Der Bibelkommentator Carson schreibt hier über diesen Vers, der Vater wird Jesu Nachfolger in der Offenbarung seiner selbst in seinem Sohn vertiefen. Also, die Nachfolger Jesu werden jetzt mehr und mehr vertieft in dem, was sie erkennen in dieser Offenbarung des Sohnes. Er wird sie heiligen. indem er den Beistand aussendet, den Heiligen Geist, der sie in alle Wahrheit führen wird. Jesu Nachfolger werden abgesondert von der Welt und ganz dem Dienst geweiht, insofern, dass sie in Einvernehmen mit der Wahrheit denken und leben. Und zwar dem Wort der Offenbarung, die hauptsächlich durch Christus vermittelt wurde. Heilige sie durch dein Wort. Dieses Wort, das, was sie absondert, ist, dass sie denken und leben in dem Einvernehmen mit der Wahrheit, die Jesus offenbart hat. Ja. Wie sondert Gott uns also ab? Wie sondert uns der Vater ab? Indem unser Denken, unser Tun mehr und mehr angepasst wird dem, was Jesus gelebt hat und das Leben, zu dem er uns berufen hat. Niemand kann für den Dienst des Herrn geheiligt oder abgesondert werden, ohne zu lernen, Gott seine Gedanken nachzudenken oder in Übereinstimmung mit dem Wort zu leben, das er uns gnädig offenbart hat. Darin liegt der Dienst Gottes, dass wir die Offenbarung Gottes, das, was wir in Jesus Christus über Gott erkannt haben, umsetzen in unserem Denken, in unserem Leben. Und Carson erklärt dann, im Gegensatz dazu ist das Weltlichsein, dessen, was die Welt zur Welt macht, in seinem Kernstück die grundsätzliche Unterdrückung oder Verleugnung der Wahrheit und die absolute Ablehnung des gnädigen Wortes Gottes, seiner Selbstoffenbarung in Christus. Weltlichkeit ist, dass ich nicht denke in dem Rahmen der Gedanken und des Lebens Jesu. Wir sehen also hier die Notwendigkeit für uns, dass wir mit Gottes Wort vertraut sind. Denn wenn wir Gottes Wort nicht kennen, dann können wir Gott auch seine Gedanken nicht nachdenken. Wenn wir Gottes Wort nicht kennen, dann können wir nicht das Leben leben, wozu Jesus uns berufen hat. Und da erfüllt sich, was schon im 5. Mose geschrieben ist, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von alledem lebt, was aus dem Munde des Herrn geht. Ich will hier auch noch einmal veranschaulichen, was wir vorhin schon über Gebet gesagt haben. Gebet, wo wir dafür beten, dass Gottes Reich einbricht in unserem eigenen Leben. Es ist interessant, dass Jesus dieses Anliegen, dass der Vater die Jünger heiligen und bewahren soll, vor ihn bringt und zu ihm betet als der heilige Vater. Er sagt, Vater, du bist der heilige Vater. Du bist abgesondert. Und so bist du einzig und allein derjenige, der uns absondern kann. Und dass deine Heiligkeit einbricht in das Leben der Jünger, dass sie ganz abgesondert sind für diese Aufgabe, die du für sie hast, dass sie in deiner Heiligkeit leben, das ist das Anliegen. Wir bringen also unser Anliegen vor Gott, indem wir im Rahmen dessen, wer Gott ist, was sein Wesen ist, was seine Taten hier auf Erden sind und sagen, Herr, mögen diese Wesenszüge von dir noch mehr und mehr einbrechen in mein Leben. Ja, du bist ein gnädiger Gott. Lass deine Gnade in meinem Leben walten. Herr, du bist ein gerechter Gott. Schaffe Gerechtigkeit hier, wie es deinem Wesen entspricht. Und genauso betet Jesus ja auch hier. Und des Weiteren haben wir dann gesehen, dass wir im Gebet die Anliegen, die wir vor ihm bringen, sind im Namen Jesu. Sie entsprechen dem, was Jesus in unserem Leben bewirken will. Sie entsprechen dem, wozu Jesus uns berufen hat. Und wenn wir das hier, diese beiden Anliegen, bewahre meine Jünger und heilige meine Jünger, dann betrachten, so sind das auch Anliegen, die passend sind für unser Gebet. Dass wir lernen zu beten, Herr, dass deine Erkenntnis nicht verblendet wird von dem Bösen, sondern dass Menschen dein Wort sehen. Dass auch wenn das Wort Jesu Christi schwer anzunehmen ist, Menschen erkennen, dies sind Worte des ewigen Lebens, des wahren Lebens. O Herr, Bewahre sie vor dem Bösen. So sollten wir in der Evangelisation für Menschen um uns herum beten. Denn es ist der Böse, der sie daran hindert, dass ihre Augen geöffnet werden zu der Versöhnung, die wir in Jesus Christus mit dem Vater haben. Herr, öffne ihre Augen durch deinen Heiligen Geist, dass sie erkennen, was die Verheißungen Jesu in sich haben. Dass wir dafür beten, was auch hier in Johannes Kapitel 6, 44 beschrieben wird. Herr, ziehe sie zu dir. Es sei ihm, dass du sie ziehst in deiner Heiligkeit. Es sei ihm, dass du Menschen absonderst. Teil der Nachfolger der Gemeinde Jesu Christi zu sein. So werden sie nicht kommen. Dass wir das in ein Gebet mit einbeziehen. So viel vielleicht nur als eine Veranschaulichung dessen, wie selbst das Gebet Jesu hier zu einem Muster für unser Gebet wird. Und so müssen wir auch zum Abschluss kommen. Wir lesen noch die Verse 20 bis 23, wo Jesus jetzt für die Gemeinde betet, für diejenigen, die durch die Jünger zum Glauben kommen. Und das ist das Erstaunliche. Ja? Jesus weiß jetzt schon, dass dieses Wort, was die 10 Jünger, die 11 Jünger, was sie bis zu diesem Zeitpunkt, woran sie festgehalten hat, dass sie dieses Wort verkündigen würden und dass dieses Wort tatsächlich auch noch in anderen Wurzeln findet, in anderen Herzen Anklang findet und dass der Vater auch noch andere Menschen ziehen wird. Ich bete aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihre Worte an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollendeter Einheit, dass sie zu vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Sicherlich werde über diesen Text jetzt hier viel zu sagen. Auch gerade zum Thema Ökumene. Vielleicht können wir bei der Fragestunde eher darauf eingehen. Aber das Erstaunliche ist jetzt hier, wo wir in diesem ganzen Abschiedsrede von der Mission gelesen haben, die Jesus seinen Jüngern aufträgt, welch eine Rolle auch die Einheit in dieser Mission spielt. Und da kommen wir auf die Gemeinde zu sprechen. Etwas, was wir in unserer heutigen Zeit wieder entdecken müssen. Wir lesen viel über persönliche Evangelisation, wo wir Freunden und Menschen, die um uns herum sind, von Jesus Christus erzählen. Aber was Jesus hier aufzeigt, ist nicht von persönlicher Evangelisation, sondern von Gemeindeevangelisation. Wo er sagt, die Einheit, die geschaffen ist zwischen Menschen, die sich ganz dem Worte Jesu Christi hingegeben haben und die im Namen Gottes, im Namen Jesu Christi leben. Die Gemeinschaft, die Einheit, die dadurch entsteht, diese Einheit, die widerspiegelt, die Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist, das ist es, was Menschen überzeugen wird. Und umso wichtiger ist es, dass heutzutage gesunde Gemeinden entstehen. Gemeinden, wo Geschwister gemeinsam festhalten an dem Wort Jesu Christi. Nicht Kompromiss eingehen in diese Einheit, sondern gemeinsam stehen auf dem Worte Gottes. Der Epheserbrief beschreibt, wie es Jesus Christus ist, der Einheit bringt. Sei es zwischen Juden und Griechen, sei es zwischen dem Mensch und Gott, sei es zwischen Mann und Frau. Jedes Kapitel im Epheserbrief beschäftigt sich eigentlich mit Einheit, die Jesus Christus schafft. Und das ist ein lautes Zeugnis. Ich gebe vielleicht mal ein Zeugnis, was ich neulich gehört habe, was jetzt die Gemeinde nicht unbedingt betrifft. Chatrooms sind virtuelle Räume im Internet, wo Menschen sich miteinander unterhalten. Und es gibt durchaus christliche Chatrooms, wo also Christen sich im Internet per Computer, ja, in irgendeinem virtuellen Raum treffen und unterhalten, indem sie einfach ihre Worte in ihren Computer eingeben und dann gegenseitig ihre Worte lesen. Ja, so würde ich es erklären. Nun, das Zeugnis ist, es gibt viele Muslime, die in diese Chatrooms reingeraten sind und zum Glauben gekommen sind. Und was war das Ausschlaggebende? Sie sind in diese Räume reingekommen und sie haben gesehen, durchaus gibt es unterschiedliche Meinungen bei den Christen, die sich hier unterhalten per Computer. Aber sie streiten sich nicht. Sie haben eine generelle Einheit, sie respektieren sich und welch eine Liebe selbst in diesen theologischen Diskussionen vorhanden sind. So etwas kannten die Muslime nicht. Wo über alle Meinungsunterschiede gleich mit Worten und vielleicht sogar in Tat sich geprügelt wird. Und das war das Zeugnis, was diese Muslime davon überzeugt hat, dass an Jesus Christus und dem Christsein etwas dran ist. Und ich sage mal, das nehmen wir vielleicht als ein Beispiel. Dass Menschen in unsere Gemeinden hineinkommen, das Wort Gottes gepredigt hören, aber auch ausgelebt hören. Dass Bögen geschlagen werden, Menschen, die vielleicht ganz unterschiedlicher Herkunft, sei es sozialer, ethischer, ethnischer, was auch immer, Herkunft sind, dass die eins sind in der Gemeinde. Die Wichtigkeit der Gemeinde in der Evangelisation ist durchaus etwas, was Jesus hier in diesem Gebet für Einheit, für diejenigen, die zum Glauben kommen, durch das Wort zutrifft. Und dann endet Jesus dieses Gebet jetzt. Das Gebet für alle Gläubigen, Punkt Nummer 4. Das Eintauchen in die Herrlichkeit und Liebe des Vaters. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also das, was wir eben schon in Kapitel 17, Vers 5 gelesen haben, dass Jesus sich danach sehnt, zurückzukehren in diese Beziehung zum Vater, die er hatte, bevor er in die Welt gekommen ist. Darum bittet Jesus jetzt, dass die, die du mir gegeben hast, dass auch die mit einbezogen werden in diese himmlische Beziehung. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Darum betet Jesus, dass wir diese Liebe und diese Herrlichkeit Gottes verspüren und erleben. Das ist das Ziel. Und wie ich eben schon gesagt habe, das ist das Ziel, wo Jesus kein Gehorsam gescheut hat, um zurückzukehren in diese ewige Herrlichkeit. Und dafür betet Jesus, dass auch wir einkehren. Und das wird der Überwinder glauben, das Leben eines Überwinders. Wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht in der Ewigkeit. Aber das steht uns vor Augen. Und das ist es, worauf wir hinleben. Möge es kosten, was es will. Wie schwer es auch ist, die Worte Jesu zu erfüllen. Möge es kosten, was es mag. So schwer es auch ist, Jesus nachzufolgen. Mit der Verfolgung. Mit dem Verzicht. Mit der Entzweiung. Und allem, was vielleicht durch die Nachfolge Jesu Christi kommt. Aber das ist unser Leben als Überwinder. Wir sagen, das nehme ich alles in diesem Leben in Kauf, denn ich weiß, was in aller Ewigkeit vor mir liegt. Und ich werde mich nicht dem Fleisch, ich werde mich nicht zu dem, was diese Welt zu bieten hat, hingeben, wenn es dem, was ich dort für alle Ewigkeit genießen werde, widerspricht. Wie kann ich mich jetzt der Welt hingeben, wenn das mein Ziel ist? Und so wollen wir es alles abschließen. Für die Jünger war der Weggang Jesu Christi ein großer Aschehaufen. Zur Verzweiflung. Wie können wir jemals weiter unserem Leben im Glauben gehen, wenn Jesus uns jetzt verlässt? Aber Jesus machte ihnen bewusst, dass es Diamanten sind, die aus dieser Asche werden. Diamanten entstehen unter viel Druck. Und vieles von dem, was Jesus uns hier verheißt, an Herrlichkeit, an die Liebe des Vaters zu verspüren, entsteht nur durch Druck. Im Johannes 12 hat Jesus selbst erklärt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Wer seine Seele liebt, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele in dieser Welt hasst, wird sie zum ewigen Leben bewahren. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, der soll auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Natürlich. Bewahrheitet sich dieses Wort im Leben Jesu. Er selbst musste sterben, um Leben zu bringen. Aber es betrifft auch einen jeden von uns. Wir müssen loslassen. Unser eigenes Leben aufgeben. Absterben. Und dann wird unser Leben viel Frucht bringen. Das ist es, wozu Jesus uns hier beruft. Und diese Frucht, diese Herrlichkeit, die aus unserem eigenen Aufgabe, wo wir sagen, Jesus soll jetzt in meinem Leben leben. Diese Frucht, diese Herrlichkeit, die daraus entsteht, das ist es, was Jesus hier in dieser Abschiedsrede und auch in diesem Hingabegebet seinen Jüngern vor Augen führt. Der niedrigste Punkt wurde zu dem Punkt des Triumphes für Jesus Christus. Und so ist es auch, wenn wir selbst, so wie dieser Text angefangen hat, Verfolgung und vieles andere auf uns nehmen, um dieses Leben Jesu Christi zu haben, so wird aus dem, was eine Niederlage zu sein scheint, der größte Triumph, das Leben in der Herrlichkeit. Möge der Herr einen jeden von uns dahin führen. Möge der Heilige Geist weiter unsere Augen öffnen für dieses Leben, was wir in Jesus Christus haben. Mögen wir unser Herz ausschütten vor diesem Gott, dass er uns Zugang gibt zu diesem Leben. Dann werden wir Überwinder sein. Denn das Wort steht. Jesus hatte den Himmel vor Augen und er ist dort eingekehrt. Und so werden auch wir dort eingehen in die Ewigkeit als Überwinder. Möge der Herr diese Worte segnen. Wir wollen gemeinsam beten und kommen somit zum Abschluss. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für solche Worte, die unser Heiland zu uns gesprochen hat. Und Herr, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, dass wir mehr und mehr Ja sagen zu den Wegen, die Jesus uns aufzeigt. Und sie sind oftmals schwer. Es ist schwer, bei Jesus zu bleiben und wirklich seine Worte auszuleben. Aber er hat überwunden. Er hat den Triumph erreicht. Er ist eingegangen in die ewige Herrlichkeit. Und Herr, das ist unser Ziel. Das ist unser Schicksal. Das ist unsere Berufung. Herr, mögen wir treu darauf hinleben. Und mögen durch unser Leben, wo wir ganz diesem Wort und diesem Gehorsam geweiht sind, auch andere Menschen auch dich erkennen. Möge durch unser Leben wir ein helles Licht werden für unsere Umgebung und Familie. In unserer Arbeit, unserer Nachbarschaft. Herr, möge dieses Leben in und durch Jesus Christus ausgelebt werden. Mach uns zu einem hellen Licht, dass wir diese Mission Jesu noch weiter erfüllen. O Herr, es ist vieles gesagt worden. Mögest du durch deinen Heiligen Geist diese Worte Anwendung finden lassen in unserem Herzen. Wir brauchen deine Hilfe, um es zu verstehen. Denn es geht weit über unseren menschlichen Verstand hinaus. Aber wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast. Im Namen Jesu Christi beten wir dies, auf dass dein Reich komme. Amen.